Es freut mich sehr, dass ich hier sein darf und mit euch Gottesdienst feiern darf. Und wir sind natürlich auch sehr dankbar in Zürich für diese Verbindung, die wir haben dürfen. Nun schlagen wir die Bibel auf in 2. Samuel Kapitel 9. 2. Samuel Kapitel 9. Und ich möchte das Kapitel lesen. Es ist kein langes Kapitel. Aber vorher bete ich nochmals kurz. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir möchten heute Morgen, wie wir das bereits getan haben, aber nochmals bekunden, dass wir von dir abhängig sind und auch ganz besonders, Herr, wenn wir dein Wort lesen und verstehen möchten. Wir können uns die Worte anschauen, wir können uns die Grammatik anschauen, wir können uns die Satzstruktur anschauen, wir können uns irgendwelche systematischen Studien daraus machen, Herr. Aber großer Gott, nur du kannst das Wort wirklich anwenden in unserem Herzen. Und wir möchten dich bitten, dich anflehen, dass du das auch heute Morgen tust, durch deinen Heiligen Geist, den uns der Herr Jesus Christus gegeben hat. Amen. 2. Samuel, Kapitel 9. Und David sprach: Ist noch jemand übrig geblieben vom Haus Sauls, dass ich Gnade an ihm erweise um Jonathans Willen? Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, der hieß Ziba. Den riefen sie zu David, und der König sprach zu ihm: Bist du Ziba? Und er sprach: Dein Knecht. Und der König sprach: Ist noch jemand da vom Haus Sauls, dass ich Gottes Gnade an ihm erweise? Ziba sprach zum König: Es ist noch ein Sohn Jonathans da, der lahm an den Füßen ist. Und der König sprach zu ihm: Wo ist er? Und Ziba sprach zum König: Siehe, er ist in Lodebar im Haus Machirs, des Sohnes von Amiel. Da sandte der König David hin und ließ ihn aus Lodebar holen, aus dem Haus Machirs, des Sohnes von Amiel. Und Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, kam zu David, und er fiel auf sein Angesicht und verneigte sich. Und David sprach: Mephibosheth! Er aber sprach: Siehe, dein Knecht. Und David sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, denn ich will gewiss Gnade an dir erweisen um deines Vaters Jonathan willen und will dir alle Felder deines Vaters Saul wiedergeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Da verneigte er sich und sprach: Wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich einer bin? Und der König rief Ziba, den Knecht Sauls, und sprach zu ihm: Alles, was Saul zu seinem ganzen Haus gehört, das habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. So bestelle ihm nun sein Land, du und deine Söhne und deine Knechte, und bring die Ernte ein, damit der Sohn deines Herrn Brot zu essen hat. Mephibosheth aber, der Sohn deines Herrn, soll täglich Brot an meinem Tisch essen. Ziba aber hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Und Ziba sprach zum König: Ganz so, wie mein Herr, der König, seinem Knecht gebietet, wird ein Knecht es machen. Und Mephibosheth wird an meinem Tisch essen wie einer der Königssöhne. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, der hieß Micha. Und alle, die im Haus Zibas wohnten, dienten Mephibosheth. Mephibosheth aber wohnte in Jerusalem, denn er aß täglich am Tisch des Königs. Er war aber lahm an beiden Füßen. Wir haben in der ersten Lesung gehört, dass wir nicht aufgrund des Verdienstes gerechtfertigt werden, sondern aufgrund der Gnade. Und ich denke, dass diese Geschichte das uns wirklich auch illustriert, diese Geschichte, die wir hier vor uns haben. Und darum habe ich dieser Predigt den Titel gegeben: Von toten Hunden und Gottes Gnade. Der erste Punkt ist die Herrlichkeit Davids. Die Herrlichkeit Davids. Wir sehen das nicht unbedingt in diesem Kapitel, obwohl das ist auch herrlich, was David hier natürlich tut, aber wir sehen das in Kapitel 7 und 8. Haben wir keine Zeit, um es zu lesen, aber wir werden darauf Referenz nehmen. Die Herrlichkeit Davids. Zweiter Punkt, die Unwürdigkeit Mephibosets. Die Unwürdigkeit Mephibosets. Und drittens, die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes. Wir schauen uns den ersten Punkt an, die Herrlichkeit Davids. Und was wir sehen in den vorigen Kapiteln ist eigentlich, dass David am Höhepunkt seiner Regentschaft angekommen ist. Sein Tiefpunkt kommt dann leider in Kapitel 11, ziemlich schnell. Aber Kapitel 7 und 8, sie beschreiben uns den Höhepunkt von der Regentschaft vom König David. Nun regierte er über ganz Israel, nachdem er 7 Jahre lang nur in Hebron regierte und nur Juda und Benjamin folgten ihm nach, diese 2 Stämme folgten ihm nun alle 12 Stämme nach. Er regierte 33 Jahre dann in Jerusalem. Wir sehen auch, wie er gerecht regiert und ein gerechter König war. Wenn uns das in Vers 15 von Kapitel 8 gesagt wird. Und David verschaffte seinem ganzen Volk Recht und Gerechtigkeit. Es wird uns auch vorher berichtet, wie er die Bundeslade nach Jerusalem brachte, die Gegenwart Gottes eigentlich mit ihm nach Jerusalem kam. Ein Höhepunkt seiner Regentschaft. Und noch viel eindrücklicher wird uns in Kapitel 7 gezeigt, wie Gott dem König David unglaubliche Verheißungen gab, dass er einen Samen haben wird, der in Ewigkeit auf dem Throne David sein wird. Und diesem Same wird die ganze Welt gehören. Und dieser Same wird sein Sohn sein. Und dann auch in Kapitel 8 ganz besonders wird uns darüber berichtet, wie der König David alle Feinde um sich herum besiegte. Er war ein mächtiger Kriegsherr. Er war ein mächtiger Kriegsmann. Und er besiegte die Philister, die Moabiter, die Ammoniter, dann auch die Edomiter, das sind die Nachkommen von Esau gewesen. Alle Feinde, die dem Volk Gottes so viele Mühe bereiteten, besiegte der König David. Und sogar andere Könige kamen, um ihm zu beglückwünschen. Der König Toi kam und beglückwünschte David, dass er solche Feinde, seine Feinde besiegt hatte. Und schließlich, eben wie bereits schon gesagt, zeigte sich auch seine Herrlichkeit darin, dass er gerecht und recht regierte. Und was wir in dem hier auch sehen, ist natürlich ein Bild auf den größeren David, auf den Herrn Jesus Christus, der noch viel größere Herrlichkeit hat, der nicht eine Bundeslade brauchte, um die Herrlichkeit Gottes bei sich zu haben, sondern er selbst ist Gott. Er ist der Same Davids, der Nachkomme Davids. Der Jesus Christus, der all seine Feinde besiegte und eroberte. Und ich finde das wunderschön, wenn wir diese Parallele vielleicht sehen in Kapitel 8, Vers 1, wo es heißt, im zweiten Teil des Verses, und David nahm die Zügel der Regierung aus der Hand der Philister. Und genau das geschah am Kreuz, wie der Herr Jesus Christus die Zügel aus der Hand vom Satan nahm und nun regiert. Und er ist ein König, der immer auf seinem Höhepunkt regiert. Und nie einen Tiefpunkt mehr hat. Denn er ist ein herrlicher, ewiger König. Und nun regiert er durch die Predigt des Wortes vollkommen, in vollkommener Gerechtigkeit, worauf David ein Bild war, aber der Herr Jesus Christus vollkommen darin ist. Und schließlich, was wir auch hier sehen wir zum einen die Barmherzigkeit von David, dann ganz speziell nun in Kapitel 9 und die Gnade von David. Und in dem spiegelt sich natürlich noch die viel größere Gnade vom Herrn Jesus Christus, der angekommen ist am Höhepunkt seiner Regentschaft und dennoch sich erbarmte über die Unwürdigen. Hier ein David über Mephibosheth. Aber der Herr Jesus Christus erbarmt sich über uns. Und das ist ein wunderbares Beispiel, das wir hier in Kapitel 9 sehen, wie David sich über Mephiboset erbarmt, ein unwürdiger Mensch, ein Mann, der lahm war an beiden Füßen und ihm nichts bringen konnte. Und das ist ein Bild natürlich für die viel größere Gnade Gottes, die wir erhalten durch den Herrn Jesus Christus. Und um das wirklich auch zu sehen und die Unwürdigkeit zu sehen von Mephiboset, in der sich auch unsere Unwürdigkeit widerspiegelt, müssen wir nun zum zweiten Punkt kommen und uns die Unwürdigkeit von Mephiboset anschauen, im Kontrast zur Herrlichkeit von König David, der all seine Feinde besiegt hatte, der alles hatte, der nichts brauchte. Und nun kommt dieser Mephiboset. Wer ist dieser Mephiboset? Kinder, wer ist dieser Mephiboset? Nun, es wird uns gesagt in Vers 3, es ist noch ein Sohn Jonathans da. Und der Sohn Jonathans ist auch ein Sohn Sauls, was in unserem Text hier mehrmals betont wird. Und wer war dieser Saul? Nun, er war ein Feind vom König David. Er war ein Feind vom König David. Ja, Saul hatte ja den König David verfolgt, als er noch nicht König war. Er war sozusagen vogelfrei für den König Saul und er wollte, dass er unbedingt umgebracht werden sollte. Er war ein Feind David. Und Jonathan war der Thronfolger. Und Mephiboset, zu einem gewissen Grad, war der Thronfolger vom König Saul. Eigentlich waren sie sich auf dem Papier feindlich gesinnt. Aber natürlich, Jonathan war auch ein Freund vom König David. Die Geschichte kennen wir wahrscheinlich auch, Kinder, dass Jonathan ein Freund vom König David war. Und das sehen wir in 1. Samuel Kapitel 18. Und hier heißt es, Kapitel 18, Vers 1, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele, nachdem David Goliath besiegte. Und Jonathan und David waren sich sehr ähnlich. Nachdem dem Saul gesagt wurde, dass Gott ein Mann nach seinem eigenen Herzen erwecken wird in Israel, wird uns zuerst nicht David präsentiert, sondern Jonathan. Und Jonathan wird uns als ein mächtiger Kriegsherr und Kriegsmann präsentiert. Ein Mann, der sagte, Gott kann mit vielen erretten oder mit wenigen. Ich vertraue auf Gott. Das war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und das Erste, was wir beim König David sehen, ist genau das Gleiche, wie er dem Goliath gegenübersteht und sagt, wie verhöhnt er den Gott Israels. Das kann nicht sein. Ich vertraue Gott, dass ich diesen Goliath besiegen kann. Selbstverständlich verbanden sich diese zwei Herzen miteinander. Mutige Männer, die auf das Wort Gottes vertrauten, sie waren Freunde. Und dann später sehen wir, wie sie einen Bund gemacht haben, weil eben Saul, der Vater Jonathans, den David hasste. Und sie machten einen Bund zusammen und Jonathan wollte, dass auch David ihm Gnade zeigen würde, weil Jonathan dem David Gnade zeigte, indem Jonathan ihn warnte vor seinem Vater. Und in 1. Samuel 20 heißt es von den Lippen Jonathans, und er zeige die Gnade des Herrn, nicht nur solange ich noch lebe und nicht nur an mir, damit ich nicht sterbe, sondern entziehe auch meinem Haus niemals deine Gnade. Auch dann nicht, wenn der Herr die Feinde Davids allesamt vom Erdboden ausrotten wird. So genau geschehen in 2. Samuel Kapitel 8, wie er alle Feinde besiegt hatte. Aber dann starb Jonathan, nachdem sie diesen Bund gemacht haben, in derselben Schlacht, in der auch Saul starb. Und zur gleichen Zeit geschah etwas mit diesem kleinen Jungen Mephiboset. Und zwar, dass die Amme diesen Mephiboset auf die Arme nahm und floh vor den Philistern. Und vielleicht nicht nur vor den Philistern, vielleicht auch vor dem König David. Warum? Weil in dieser Zeit war es üblich, dass die Nachkommen des alten Königs getötet wurden, sodass sie nie mehr irgendeinen Anspruch auf den Königsthron anmelden konnten. Und sie stürzte. Und was geschah, Kinder? Von diesem Tag an war dieser Mephibosheth gelähmt. Er konnte nicht mehr gehen. Und liebe Geschwister, in diesen Zeiten gab es keine behindertengerechten Häuser. Es gab keine Rollstühle. Man musste getragen werden. Was für ein erbärmlicher Zustand. Er war ein kleiner Junge und schon damals konnte er nicht mehr laufen. Er konnte nicht mehr gehen. Er war völlig abhängig von den anderen. Das war dieser Mephibosheth. Und wie fühlte sich dieser Mephibosheth echt? Wie fühlte er sich? Nun, wie er sich fühlte, werden wir in einem Moment sehen. Aber zuerst einmal schauen wir uns an, wie dieser Mephibosheth grundsätzlich gestellt war. Und das hatte dann auch viel natürlich mit seinem Gefühl zu tun. Das Erste, was uns hier in diesem Kapitel betont wird, ist, dass er Saul als seinen Großvater hatte. Hatte Saul als seinen Großvater. Kapitel 9, Vers 1 wird es gesagt, er ist aus dem Hause Sauls. Vers 3, aus dem Hause Sauls. Vers 6, des Sohnes Sauls. Und dann Vers 9 und 10, Sohn deines Herrn, zu Ziba sagend. Hier wird etwas betont. Es ist nicht eben nur ein Sohn Jonathans, sondern auch ein Sohn Sauls. Wie ich bereits gesagt habe, auf dem Papier waren sie sich feindlich eingestellt, David und Mephibosheth. Waren Feinde, weil sein Großvater ja ein großer Feind von David war. Und das wird hier betont. Auf dem Papier waren sie Feinde. Und dann natürlich war Mephibosheth eben lahm. Und das war natürlich auch eine große Schande in dieser Zeit. Auf dem Papier ein Feind, aber dann war er auch lahm. Und er schämte sich sicherlich auch dafür. Und Mephibosheth kannte seine Hoffnungslosigkeit oder seine Unwürdigkeit sehr wohl. Denn was uns hier gesagt wird in Vers 4, und ich denke, das ist ein Hinweis darauf, es wird gesagt, siehe, er ist in Lodebar. Und der Name hier von diesem Ort sagt uns etwas. Es ist nicht ganz sicher, wie dieser Ort übersetzt werden könnte, was die Bedeutung ist, aber es hat somit etwas damit zu tun, dass man sagen könnte, der Ort heißt keine Sache oder kein Wort oder keine Weide. Ein trostloser Ort. Und in diesem trostlosen Ort wohnte Mephibosheth. Ein Ort der Trostlosigkeit und Hoffnungslosigkeit und wahrscheinlich auch der Furcht. Und er war sich auch seiner Lähmung allzu gut bewusst. Und er konnte sich weder David noch den Feinden Davids wahrscheinlich empfehlen. Was kann schon ein gelähmter Mann antun? Wenn er vielleicht noch stark gewesen wäre, liebe Kinder, hätte er vielleicht eine Rebellion auch starten können gegen den König David. Aber nicht mal das konnte er tun. Und er konnte auch selbst zu David nicht gehen, sicherlich aus seiner eigenen Unwürdigkeit heraus. Und konnte nicht sagen, ich will dir dienen. Was könnte dem König David offerieren? Nichts. Absolut nichts. Und somit können wir uns vorstellen, wie er sich echt fühlte. Zum einen kam er aus einer Königsfamilie. Seine Bestimmung hätte eigentlich sein sollen, eines Tages König zu sein. Aber er war lahm, er war nutzlos, er wohnte in Lodebar. Und wie er sich echt fühlte, sehen wir in Vers 8. Dort sehen wir genau, wie er sich fühlte. Vers 8. Da verneigte er sich und sprach, wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich einer bin. Ein toter Hund ist nutzlos als nutzlos. Ein lebendiger Hund, der kann dich noch irgendwie warnen, aber ein toter Hund kann wirklich nichts tun. Absolut nutzlos. So fühlte sich Mephibosheth. Ich habe kein Anrecht, ich bin nutzlos, ich habe keine Würdigkeit und keine Hoffnung. Genauso fühlte sich Mephibosheth. Und natürlich in Mephibosheths Unwürdigkeit spiegelt sich unsere Unwürdigkeit vor Gott. Natürlich hatte Mephibosheth nicht in dem Sinn in seinem Gelähmten Sünde an sich und das ist einfach, wegen, dass er sündig war wegen seiner Gelähmtheit oder umgekehrt. Selbstverständlich nicht. Aber seine Unwürdigkeit widerspiegelt unsere Unwürdigkeit. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass wir von Beginn weg, von Geburt weg Feinde Gottes sind. Feinde Christi sind. Und somit haben wir kein Anrecht auf irgendetwas vom König. Absolut kein Anrecht auf irgendetwas von diesem herrlichen König, dem Herrn Jesus Christus. Und wir sind im übertragenen Sinn wirklich nicht mehr als tote Hunde. Oder könntest du irgendetwas diesem Gott geben? Und vielleicht ist das ein Ärgernis für dich, das zu hören. Wir sind irgendwie nicht besser als tote Hunde. Aber könntest du deinen Vater Adam als irgendwie ein Vorbild bringen und sagen, ich gehöre dem Vater Adam und deswegen musst du mich anerkennen vor dir? Nein, wir sind Feinde Gottes. Oder könntest du ihm deine Stärke anbieten? Dem Herrn Jesus Christus deine Stärke anbieten und sagen, ich bin unglaublich intelligent. Oder ich kann dieses oder jenes. Oder ich bin an diese Universität gegangen. Oder ich habe dieses oder jenes in meinen Errungenschaften erreicht. Könntest du ihm etwas anbieten? Wäre er beeindruckt davon, unser Gott? Dass er sagen würde, oh, du bist ja ganz genial. Selbstverständlich, du kannst in meinen Dienst treten. Nein, wir sind absolut unwürdig vor Gott. Und es gibt nur einen Weg. Nur einen Weg, auf dem wir vor Gott treten dürfen. Und das ist alleine durch die Gnade, nicht durch den Verdienst. Und das wird uns hier auf eine außergewöhnliche Art und Weise auch gezeigt. Das bringt uns zum letzten Punkt, die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes. Und hier möchte ich ganz klar betonen, hier wird uns nicht die Gnade Davids in erster Linie gezeigt. Und das sagt sogar David selbst. Schau dir Vers 3 an. Und der König sprach, ist noch jemand da vom Haus Sauls, dass ich Gottes Gnade an ihm erweise? David ist sich sehr wohl bewusst, ich möchte einfach Gott reflektieren in meinen Handlungen. Gottes Gnade zeigen. Und genau das tut David hier und somit zeigt er uns Gottes Gnadenerweise. Und wie zeigt er uns Gottes Gnadenerweise und wie sehen wir die Gnade Gottes? Nun, erstens sehen wir die Gnade Gottes in dem, dass uns hier gezeigt wird, dass Mephibosheth nicht um seiner selbst willen akzeptiert ist vor David, sondern um Jonathans Willen. Sondern um Jonathans Willen. Vers 1. Dass ich Gnade, Bundesgnade, Güte an ihm erweise um Jonathans Willen. Weil ich einen Bund mit Jonathan habe. Oder dann Vers 7 heißt es genau gleich. Denn ich will gewiss Gnade an dir erweisen um deines Vaters Jonathan Willen. Und genau das Gleiche geschieht ja auch mit uns durch den Glauben, dass wir vor Gott stehen, nicht um unser Selbst willen, sondern um Christi willen. Genau das wird uns hier gezeigt. Genau das wird uns hier gezeigt. Warum liebte David Mephibosheth? Warum liebte er ihn? Schau dir hier Vers 6 an. Und David sprach, Mephibosheth! Denken wir nicht, als Mephibosheth hereingetragen wurde, sah sein Gesicht und dachte, der sieht ja genau wie Jonathan aus. Und genau das geschieht, wenn wir in den Thronraum Gottes hineinkommen. Aufgrund Christi Namen. Und der Vater sagt, der sieht genau gleich wie der Jesus Christus aus. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Dann auch, wie uns die Gnade Gottes gezeigt wird, in einem zweiten Unterpunkt, dass Gnade gezeigt wird trotz der Angst. Trotz der Angst. Wir können uns sehr wohl gut vorstellen, dass Mephibosheth die Lage vorher völlig falsch eingeschätzt hatte. Er versteckte sich. Er versteckte sich in Lodebar. Dort bei Machia war völlig abhängig von diesem Mann, Haus Machias, des Sohnes von Amiel. Wusste er vom Bund? Nun, vielleicht war er zu klein und hat noch nie von dem Bund gehört, den David mit Jonathan gemacht hatte. Vielleicht nicht. Vielleicht wusste er aber vom Bund und dachte, das ist zu gut, um wahr zu sein. Das ist zu gut, um wahr zu sein. Denkst du vielleicht so, dass du denkst, es ist zu gut, um wahr zu sein, dass ich vor den Schöpfer des Universums treten darf in der vollkommenen Gerechtigkeit vom Herrn Jesus Christus? Es ist eigentlich wirklich zu gut, um wahr zu sein, aber es ist wahr, Kinder. Es ist wahr. Denn in Christus dürfen wir vor Gott treten. In Christus hören wir unseren Namen, hören wir nicht einfach nur Mephibosheth, aber unseren Namen, wie Gott uns liebt. Und wie es dann auch heißt, wie David hier sagt, und darum können wir sehr wohl annehmen, dass Mephibosheth zitterte an seinem Leib, aber wir die Lage völlig falsch eingeschätzt hat. Und dann sagt David, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. In Christus musst du dich nicht fürchten. In Christus musst du keine harten Gedanken von Gott haben. Übrigens, wenn du als Christ nur harte Gedanken von Gott hast, dann hindert dich das unglaublich in der Heiligung. Aber wenn du über die Liebe nachsinnst, dann spornt dich das an in der Heiligung. In Christus hast du wirklich alles, alles, alles. Nichts wird zurückgehalten. Um Christi willen. Um Christi willen. Und dann in Christus beschenkt er uns auch reichlich. Und das sehen wir ja auch hier. Vers 9. Alles, was Saul und seinem ganzen Haus gehört, das habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. Nun, David wäre bereits großzügig gewesen in dieser Zeit, wenn er ihn einfach am Leben gelassen hätte. Er wäre großzügig gewesen, wenn er ihm einfach die Dinge Jonathans gegeben hätte, aber er gibt ihm alles, was Saul gehörte. Alles, was Saul gehörte. Er ist der Erbe davon. Aber es wird noch viel besser. Es wird noch viel besser. Das tun sie dann nämlich wie so ein bisschen auf der Seite liegen lassen. Ziba kann sich darum kümmern, denn dem Mephibosheth wird es noch besser ergehen. Es wird ihm noch besser gehen. Er wird tägliche Gemeinschaft mit dem König haben. Er wird tägliche Gemeinschaft mit dem König haben. Und das wird hier dreimal betont. Einmal in Vers 7 am Ende. Du aber sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Vers 10 wird es nochmals wiederholt. Und dann in Vers 13. Mephibosheth aber wohnt in Jerusalem, denn er aß täglich am Tisch des Königs. Jeden einzelnen Tag. Und zusätzlich wird auch hier gesagt in Vers 11, und Mephibosheth wird an meinem Tisch essen wie einer der Königssöhne. Eigentlich wird er von David adoptiert. Er wird von David adoptiert. Du bist nun auch mein Sohn. Ich gebe dir nicht nur das Erbe vom König Saul, du bist nun auch mein Sohn. Und wer weiß, wenn wir hier schauen, in Vers 18 von Kapitel 8 heißt es, die Söhne Davids aber waren Minister, hatten Regierungsaufgaben, vielleicht hatte Mephibosheth auch Regierungsaufgaben. Obwohl er lahm war, und das wird hier nochmals betont, er war aber lahm an beiden Füßen. Keine Kraft, keine Würdigkeit, aber Gott machte ihn würdig. David machte ihn würdig und Gott macht uns würdig. Und schau dir an, wie das David tut. Schau dir an, wie das David tut. Er päppelte das Selbstwertgefühl nicht einfach auf von Mephibosheth. Nachdem Mephibosheth gesagt hat in Vers 8, ich bin ein toter Hund, warum wendest du dich mir zu? Ich nütze dir überhaupt nicht. Sagt er nicht, ja, es ist nicht so schlimm. So schlimm ist es auch nicht. Es ist ziemlich tragisch, an beiden Füßen gelähmt zu sein. Aber was David tut, ist, er gibt ihm eine neue Identität. Und das können wir auch sehr gut auf uns anwenden. Gott sagt nicht, ja, deine Sünde ist nicht so schlimm. Sorge dich nicht. Dein Zustand ist nicht so schlimm. Nein, aber was er tut ist, was Gott tut, er gibt dir eine neue Identität in Christus, etwas ganz Neues. Und es ist richtig und gut, dass wir unseren Zustand erkennen zuerst und demütig vor Gott treten, genau gleich, wie das auch Mephibosheth tat. Und was für eine Erleichterung war das für Mephibosheth und was für eine Erleichterung ist es für uns, zu wissen, wenn wir demütig vor Gott treten, um Christi willen, in seinem Namen unsere Unwürdigkeit bekennen, dann hört er uns und wir können eintreten als Königssöhne, an seinem Tisch essen, jetzt schon und in alle Ewigkeit, immer wieder, vor dem Angesichte des Königs. Und was wir hier dann auch sehen, ist, wenn wir Mephibosheth betrachten, wir sehen natürlich diese Erleichterung, aber was wir auch sehen, dass Gott dieses Leiden, das Mephibosheth durchmachen musste, auch in sein Leben gesandt hatte und es zum Besten wandte. Wir können uns sehr wohl gut vorstellen, wenn Mephibosheth nicht gelähmt gewesen wäre. Was hätte Mephibosheth vielleicht gemacht? Vielleicht wäre er genau gleich wie Ishbosheth gewesen und hätte versucht, sich ein Königreich an sich zu reißen und gegen David zu rebellieren. Aber in seiner Schwachheit konnte er das nicht und hat seine Schwachheit erkannt. Sie war offensichtlich und das Leiden gebrauchte Gott zum Besten, sodass Mephibosheth wirklich nichts hatte, das er irgendwie bringen konnte. Nicht mal eben seinen Feinden, den Feinden Davids anbieten konnte. Und Gott gebrauchte dieses Leiden, diese schwierige Vorsehung, damit Mephibosheth wusste, ich kann nichts bringen und meine einzige Hoffnung schlussendlich ist, auf die Gnade vom König David zu hoffen. Und genau das tat er und das dürfen wir auch tun. Und dann erhalten wir wirklich alles um Christi willen. Was für eine herrliche Geschichte. Lasst uns beten.